Allein die Musik macht Gänsehaut und bringt die Bilder im Kopf zurück. Der Duschvorhang, das Messer, das Blut im Abfluss, das Auge der Toten. Psycho. Nur einer der Filmklassiker von Alfred Hitchcock, der prägend war für Generationen von Spielfilmregisseuren nach ihm. Und nicht nur die Filmbranche interessiert sich für Alfred Hitchcock, auch die Kunsthistoriker, wie zum Beispiel Professor Henry Kieser von der Uni Heidelberg. Herr Kieser, welchen Hitchcock-Film haben Sie eigentlich noch nicht gesehen?
Gesehen habe ich bisher alle.
Wirklich alle,
ja, ja, also auch die ganz frühen Sachen. Die sind eigentlich sehr, sehr unterschätzt und ich finde die enorm spannend, also gerade die Stummfilme von Hitchcock, weil man da fast schon so ein bisschen den reinen, puren Hitchcock fassen kann, der ja auch zum Beispiel gegenüber dem Tonfilm eher skeptisch war und also auch sich zum Beispiel in seinem ersten Tonfilm Blackmail auch über den Ton lustig macht, indem er also im Grunde genommen zeigt, dass bloß weil die Leute reden, sie sich deshalb noch nicht besser im Film verstehen, im Gegenteil. Und von daher kann man gerade also in den frühen Hitchcock Film wie zum Beispiel The Ring, das ist eine Geschichte um zwei Boxer, die um die gleiche Frau kämpfen, kann man eigentlich so die Essenz von Hitchcock schon sehr gut fassen.
Jetzt ist ja Hitchcock nicht gerade eine Randfigur der Filmbranche. 30 Jahre nach seinem Tod, was gibt's da noch Neues zu erzählen über Hitchcock?
Ja, doch eine ganze Menge, weil Hitchcock bisher natürlich vor allen Dingen von Seiten der Filmwissenschaft und der Medienwissenschaften betrachtet wurde, mit gutem Grund. Das ist nun auch sein angestammter Arbeitsbereich. Aber das Interessante bei Hitchcock ist eben, dass er sowohl vom Werdegang her als auch von seinen Interessen ganz stark in den Bereich der Kunstgeschichte ging. Also er hat selber auch Kunst studiert, hat auch Kunstgeschichte belegt in den Abendkursen, hat sich da also geschult. Und genau diese Schulung kann man dann eigentlich auch in seinen Filmen sehr gut beobachten. Und zwar nicht nur in Form von ausgewählten Gemälden, die immer wieder bei ihm in den Filmen an der Wand hängen, die uns ganz viel über die Figuren und zum Teil auch über die Handlung sagen. Zum Beispiel, wenn Sie an Psycho denken, da hängen nämlich zwei Bilder an dieser Wand, durch die Norman Bates immer seine Opfer erspäht. Und das sind nämlich zwei berühmte Gemälde, einmal von Tizian, eine Venus, und einmal von Wilhelm von Mieris, eine Susanna im Bade, also eine junge, nackte Frau, die von zwei alten mehr oder weniger vergewaltigt wird. Und da haben Sie natürlich schon für den kundigen Betrachter einen ganz klaren Hinweis auf das, was im nächsten Augenblick passieren wird, nämlich eben auch eine Art von Lustmord. Und insofern sieht man also, dass Hitchcock da diese Schulung eigentlich mitgebracht hat. Zum anderen aber sind die Filme eigentlich auch sehr kunsthistorisch in gewisser Weise, als sie nämlich sehr schön zeigen, wie reflektiert Hitchcock mit den Bildern umgeht, dass er sich also auch immer wieder von der modernen Kunst hat beeinflussen lassen. Er war Kunstsammler, hat seinen Lieblingsmaler Paul Klee zum Beispiel auch gesammelt. Das kann man eben auch in der Faktur der Filme von ihm sehr schön beobachten.
Darum geht es ja auch in dem Sammelband mit wissenschaftlichen Aufsätzen mit dem Titel Hitchcock und die Künste, den Sie Anfang März herausbringen. Da habe ich mir mal das Inhaltsverzeichnis schon mal vorab angeschaut und ein paar Stichwörter sind mir dann noch im Gedächtnis geblieben. Da steht zum Beispiel ein Aufsatz, da geht es um die Kochkunst in Hitchcock-Filmen.
Ja.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, das ist auch sehr interessant. Ich habe neulich mit einem Autor gesprochen, der auch ein Hitchcock-Kochbuch rausgegeben hat. Und den hatte ich zum Beispiel gefragt, ob er mir was sagen kann über Fischrezepte in den Filmen von Hitchcock. Und er sagte mit voller Überzeugung, in Hitchcocks Filmen wird kein Fisch gegessen, da wird nur Fleisch gegessen. Und das stimmt schlichtweg nicht. Es wird sehr viel Fisch gegessen. Und es ist sehr interessant, nämlich auch sich anzuschauen, wer diesen Fisch zubereitet, in welcher Situation. Denn dann bemerkt man, dass das kein Zufall ist, sondern dass das meistens verführerische Frauen sind, die bei Hitchcock Fisch zubereiten.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, warum ausgerechnet wollen Sie wissen, welche Fischrezepte in Hitchcock vorkommen?
Ja.
Dazu braucht es dann doch die Brille des Kunsthistorikers.
Dazu braucht es die Brille des Kunsthistorikers, der eben auf solche Fährten eben auch schaut. Da haben wir alle ein bisschen was von Abi Warburg gelernt, dem großen Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler, der gesagt hat, der liebe Gott steckt im Detail. Und das ist ganz richtig. Gerade bei Hitchcock haben Sie wahnsinnig viele Details, auf die Sie achten können, nicht unbedingt müssen. Man kann die Filme auch als spannendes Thriller anschauen, aber es macht sehr viel mehr Spaß, wenn man anfängt, in die verschiedenen Schichten einzusteigen. Wir wissen alle, Hitchcock hat sehr gerne und gut gegessen. Das sieht man ihm ja auch immer wieder an. Er hat diese Leidenschaft für das Essen auch in die Filme hineingetragen. Das heißt, es wird wahnsinnig viel bei Hitchcock gegessen. Das ist ja etwas, was sie sonst bei Abenteuerfilmen oder Thrillern eigentlich immer so etwas vernachlässigt haben, dass sie denken, kriegen die Leute nie mal Hunger. Und bei Hitchcock wird das tatsächlich thematisiert, dass zum Beispiel in einem Film zum Beispiel jemand plötzlich sagt, ach Gott, der muss jetzt Hunger haben, ich muss ihm sofort was zu essen bringen. Und dadurch wird eine Verfolgungsjagd ausgelöst. Das heißt, das wird bei Hitchcock auch immer dramaturgisch rückgebunden. Und diese Fischrezepte, die sagen uns jetzt eben auch immer etwas über die Frauen in den Hitchcock-Filmen. Denn das Essen ist auch symbolisch gedacht. Das heißt, es geht hier immer auch darum, etwas über den Charakter dieser Frauen auszusagen, die zum Beispiel als männerverzehrende Frauen dann eben auch dadurch charakterisiert werden. Das hat dann damit zu tun, dass es diese alte Tradition des verführerischen Fischweibs gibt. Und auf das spielt das bei Hitchcock dann eben auch an.
Nehmen wir uns noch ein anderes Stichwort, Architektur. Ich denke da auch an dieses angsteinflößende Gebäude, eben aus Psycho, dem Beispiel, das wir am Anfang schon genannt haben. Welche Rolle spielt die Architektur?
Eine ganz große Rolle. Das ist für Hitchcock etwas ganz Maßgebliches. Da schlägt sich auch ein bisschen noch seine Vergangenheit, sein Werdegang nieder. Denn er hat selber auch als Production Designer, als Art Director beim Film begonnen, ganz am Anfang durch das Zeichnen von Zwischentiteln, später dann aber tatsächlich eben auch als jemand, der Dekors und Dekorationen entworfen hat und deshalb eben auch einen Blick für die Wichtigkeit von Räumen hat. Und das gibt es bei Hitchcock praktisch zwei Dinge. Das einmal ist quasi die Architektur der Filme, also die Art und Weise, wie diese Filme gebaut sind. Das andere ist aber auch die Rolle, die Architektur spielt. Und das ist einmal fiktive Architektur, wie zum Beispiel dieses Motel von Norman Bates in Psycho, das ja eben aus dieser Kombination von einer senkrechten, eben diesem viktorianischen Haus und dieser waagrechten, dieses moderne Motel sich konstituiert. Und das andere sind berühmte Gebäude, berühmte Architekturen, die Hitchcock in seinen Filmen zitiert und mit denen er dann auch immer wieder sehr geschickt spielt. Wir sind da auch praktisch schon im Bereich der Skulptur drin. Es gibt zum Beispiel einen Film, wo es einen Showdown auf der Freiheitsstatue gibt, wo am Schluss dann der Bösewicht von der Höhe der Freiheitsstatue herunterstürzt. Das ist ein Faible, das Hitchcock oft hatte, dass Bösewichter in berühmten Gebäuden zu Tode kommen. In dem Film Blackmail zum Beispiel stürzt der Erpresser am Schluss durch die Kuppel des British Museum. Also man sieht, Hitchcock arbeitet da eben auch mit dem Wissen seiner Zuschauer und konterkariert das aber. Wir würden natürlich normalerweise mit der Freiheitsstatue oder dem British Museum keine Verbrecher oder tödliche Unfälle assoziieren. Und genau mit diesem Kontrast spielt Hitchcock hier sehr geschickt.
Ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, ist das alles genial erdacht oder war das Inspiration am Drehort, spontane Eingabe? Aber dazu haben wir gewissermaßen noch eine Stimme aus der Gruft.
Ich fang an mitzuschreiben, erst vom der ersten Tag. Und wir machen einen Film auf Papier. Vielleicht ist es 70 oder 80 Seiten.
Ja, Alfred Hitchcock selbst im Interview mit dem Südwestfunk in den 70er Jahren war das ja alles minutiös vorher geplant und dann genau diesen Plan befolgt. Man fragt sich nur noch, zu welchem Zweck eigentlich war es auch die Intention, gleich so ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, oder war es einfach alles dem Zweck unterworfen, einen unterhaltsamen, spannenden Film zu machen?
Ja, also vielleicht noch mal kurz zu dem Ausschnitt gerade. Das ist sehr schön. Man hört nämlich, dass Hitchcock Deutsch kann. Er hat nämlich in den 20er Jahren in Deutschland beim Film gelernt. Also er war wirklich in den deutschen Studios, hat da praktisch seine Ausbildung auch erfahren. Und das schlägt sich eben auch sehr schön darin nieder, dass er immer noch Deutsch kann. Das fand ich jetzt gerade sehr schön, das mal zu hören. Das mit den im Kopf vorbereiteten Filmen, da muss man ein kleines bisschen vorsichtig sein. Das war nämlich auch ein Teil Werbestrategie, die Hitchcock gerne benutzt hat. Er hat praktisch sowohl den Schauspielern als auch später dann dem Publikum immer erzählt, dass er das Drehen des Filmes eigentlich am langweiligsten findet, weil der Film bei ihm schon im Kopf und auf dem Storyboard fertig ist.
Also er hat sich selbst inszeniert praktisch.
Das ist Teil einer radikalen Selbstinszenierung. Das ist im Grunde nochmal dieser Versuch zu zeigen, auch im Film gibt es einen Autoren, in dessen Kopf alles schon da ist. Das ist die klassische Renaissance-Idee, der Idea, das Disegno, das also schon im Kopf fertig ist. Wir wissen heute, dass es nicht ganz so radikal alles durchgeplant war. Es wurde zum Teil auch dann am Set nochmal neu konzipiert, weil man merkte, bestimmte Sachen haben nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz, Hitchcock war ein Control-Freak. Das ist sicherlich richtig. Nur man muss sich ein kleines bisschen skeptisch gegenüber dieser Idee verhalten, dass er also von Anfang an wirklich minutiös bis in das allerkleinste Detail hinein alles vorgeplant hatte. Das war zwar so, aber wurde dann oder konnte zum Teil nicht eins zu eins so umgesetzt werden. Zur Idee des Gesamtkunstwerkes, ja, das ist auf jeden Fall gegeben. Und was bei Hitchcock auch mit reinkommt, und da kommen wir wieder zum Bereich der Kunst zurück, Hitchcocks Idee war es immer, das Publikum ein Stück weit auch gewissermaßen zu erziehen, ohne dass sie das merken. Das heißt, die Idee von Hitchcock war immer, avantgardistische Prinzipien der Kunst in den Film hineinzutragen, aber in einer Art und Weise, dass das Publikum das eigentlich nicht merkt, praktisch scheinbar nur einen unterhaltsamen Thriller anschaut und dabei gar nicht merkt, dass ihm immer wieder auch wirklich durchaus Elemente der Avantgarde auf Erzähler Weise präsentiert werden. Das sehen Sie auch an den berühmten Vorspänen von Saul Bass zum Beispiel, die im Grunde genommen damals State of the Art waren und mit denen Hitchcock dann ja versucht, das Publikum schon einzustimmen auf eine ganz bestimmte Thematik und Atmosphäre. Das war aber für die damalige Zeit, was einen Vorspann anging, sehr, sehr ungewöhnlich und hat aber gut funktioniert, weil diese Vorspänne wurden vom Publikum auch sehr gutiert und die haben eigentlich gar nicht gemerkt, was ihnen da gerade gezeigt wird.
Hitchcock und die Künste, darum geht es in Ihrem neuen Sammelband. Das letzte Mal haben wir uns hier an der Stelle über die Simpsons in der Kunstgeschichte unterhalten. Sie haben einen schönen Job, wie geht's denn weiter?
Ja, gute Frage. Es geht nächste Woche zum Beispiel weiter mit einer Probandenbefragung im Kontext unseres Forschungsprojektes über Musikvideos. Da geht es darum, dass wir schauen wollen, wie sich Musikvideos ästhetisch verändern können oder sollen, wenn sie jetzt, was ja momentan schon der Fall ist, auf Handhelds, also auf Smartphones zum Beispiel oder iPads angeschaut werden. Und das ist jetzt die nächste Thematik.
Viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.